Guess Radio, der Podcast von und mit Laura Philipp und Philipp Seip. Heute hörst du Kickers Radio, Sportplatz, Gespräche für alle und keinen. Mein Gast ist Lars Lienhardt. Herzlich willkommen, Lars.
Schön, dass ich hier bin. Hi.
Lars, wir arbeiten seit Beginn des Jahres zusammen. Mhm. An Laura, mit Laura. Ich weiß gar nicht genau, ob ich mehr aus eigener Neugierde oder aus dem Problem dich eingeladen habe. Ich kenne dich, oder du bist mir ein Begriff geworden, weil ich zunächst das Seahelps-Buch von Dr. Eric Kopp gelesen habe. Dann habe ich mir nach und nach alle deine Werke besorgt. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Nimm mich doch bitte mal mit oder nimm mal die Zuhörer mit. Was ist denn neurozentriertes Training und wie zum Henker kommst du in Triathlon?
Ja, das ist spannend. Es gibt erstmal neurozentriertes Training, es gibt Neuroathletik und das scheint ja irgendwie synonym angewendet zu werden, was es im Ursprung eigentlich nicht ist. Ich habe das Wort tatsächlich selber erfunden, ne? Also die Wortneuschöpfung ist von mir. Und zwar musste ich meine Tätigkeit als Trainer beschreiben. Was machst du denn da eigentlich? Und die Grundlage meiner Arbeit ist definitiv und die Grundlage der meisten neurozentrierten basierten Konzepte ist sicher die Arbeit von Dr. Eric Kopp, den du auch gerade schon genannt hast. Und ich bin ja spezifischer da reingegangen in Anforderungscharakteristiken. Und zwar als Trainer habe ich schon immer damit zu tun, was sind die physischen, biomechanischen Komponenten einer Sportart. Das heißt, wie muss ich einen Athleten aufbauen, um die physischen Komponenten, die athletischen Komponenten oder die biomechanischen Komponenten der Sportart entsprechend Rechnung tragen zu können. Und Neuroathletik bezieht sich jetzt auf Anforderungen innerhalb der Sportart, aber an die bewegungssteuernden Systeme. Das heißt, ich gucke mir Anforderungen an. Ich gucke, letztendlich ist Neuroathletik, so wie ich es betreibe, ein neurozentrierter Ansatz. Also er hat das Gehirn im Vordergrund, aber der sich mit den neuronalen Anforderungen von ganz spezifischen Bewegungsaufgaben wie eine Vorhand, wie eine Rückhand, wie ein Aufschlag oder eine Sprint, eine Absprungposition ganz spezifisch basiert. Das heißt, ich gucke, welche Informationen braucht das Gehirn, um diese konkrete Bewegungsaufgabe optimal zu lösen.
Und genau deshalb bin ich auf dich zugekommen, weil ich im Endeffekt, glaube ich, gesehen habe, dass ich mit gewissen Techniken, die ich bisher kannte, anwenden konnte und auch Teile aus deinen Büchern gelernt hatte, an Limits gestoßen bin. Und dann habe ich gesehen, ja, ich möchte den Kerl dahinter kennenlernen. Und du bist gekommen und hast aber so ganz anders gearbeitet, als es in deinen Büchern der Fall ist. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Also, weil der Teil ist ja der, also die mentalen Liegestütze mit dem Stift. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so der Klassiker, wenn man sich der Sache nähert, was mit dem Moment man als erstes in Kontakt kommt. Dann vielleicht auch diesen krassen Testungen, ja, und sich auf die Suche machen. So, und dann bist du losgegangen und hast aber mit Laura eigentlich, ich würde es jetzt mal als In-Your-Face-Ansatz bezeichnen, und zwar einfach im Prinzip sehr direkte Wege zum Ziel gebahnt oder immer in diese, ist besser, ist schlechter, ist gleich, okay, besser, weitermachen da, Struktur gebracht. Und das wirkt so ganz anders als das, was du in den Büchern beschreibst. Kannst du mich da mal mit auf die Reise nehmen, wie du dazu gekommen bist? Weil das macht ja doch einen riesen Unterschied.
Ja, genau. Die Bücher sind die Grundlage. Also ich muss wissen, wie ich ein Gleichgewichtssystem testen kann. Ich muss wissen, was kann ich, ne, mit den Augen okulomotorisch, wie sind Koordinations, wie ist es vermarscht? Also das ist eine gute Grundlage, um dann später so intuitiv eventuell arbeiten zu können. Also vieles meiner Arbeit ist tatsächlich Intuition. Das hört sich so ein bisschen doof an, aber am Ende des Tages ist es manchmal eine Kunst. Da kann man gar nicht so genau beschreiben, warum man was macht. Aber wenn wir uns Neuroplastizität angucken, ja, und das ist das Wichtigste, was wir haben müssen, wir wollen neue Netzwerke, wir wollen Netzwerke verändern, wir wollen Bewegungsprogramme optimieren. Da ist es dann halt ganz wichtig, den Athleten da abzuholen, wie es für ihn wichtig ist. Was hat das, was ich mache, mit Lauras Leben zu tun? Ja, ich kann eine wilde Augenübung machen und ich kreuze die Augen, ich mache eine Konvergenzübung, ich schüttel den Kopf. Und das macht schon alles Sinn, die Sinne aufzutrainieren. Aber was bedeutet das für mich? Kann ich, ne, ist mein Arm weiter aus dem Wasser? Ist mein Bodenkontakt kürzer? Das zählt für den Athleten. Deshalb gehe ich direkt in die Performance-Situation. Einmal A, weil ich da auch erst die ganz spezifischen Sachen sehe. Ja, aber von da aus fange ich dann an zu testen. Aber ich gehe relativ schnell rein, um auch unbedingt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zeigen zu können, hey, das hat mit deiner Sportart zu tun. Und es geht nicht um Augentraining, es geht nicht um Gleichgewichtstraining, es geht nicht um sensorische Integration an sich per se, sondern nur für dich. Und das ist so spezifisch, das Gehirn adaptiert spezifisch. Und deshalb muss ich, Fußballer sollte irgendwann Ball haben, dann wird es interessanter für ihn, so ist das einfach.
Ja, genau, aber das finde ich, also das ist das, was mich auch wirklich dann gecatcht und überzeugt hat, ist der Punkt, dass es uns gelungen ist, innerhalb kürzester Zeit ein besser herzustellen in dem Falle, dass ich dir meine Trainersicht gezeigt habe, dass wir Laura haben Sport machen lassen und dass wir an diesem Beispiel immer wieder im Gespräch gesagt haben, was siehst du, was sehe ich? Wie funktionieren deine Werkzeuge, wie funktionieren meine Werkzeuge darauf? Und ich muss sagen, dass das wahrscheinlich einer oder vielleicht sogar der bereicherndste Prozess des Jahres für mich war. Das hat, weil ich meine Toolbox als Trainer weiter ausbauen konnte und jetzt auch immer wieder, deswegen habe ich schon gesagt, ich weiß gar nicht, also einfach zu sagen, ja, ich möchte das immer und immer wieder in sich aufeinanderliegenden Ringen in unser Training integrieren. Ja, und wir haben heute schon, obwohl wir jetzt knapp 3 Wochen vor einer WM sprechen, gesagt, was machen wir denn zum Saisonende? Ja. Mhm. Und wenn du jetzt auf Laura dabei blickst, wäre meine Frage, wo siehst du jetzt die Veränderung, die wir geschaffen haben? Mhm. Ich sag's gerade noch nicht, ja. Und wo siehst du die Kraft, die dadurch entsteht?
Also Kraft versteht auf verschiedenen Ebenen. Wir können den Organismus ja gar nicht trennen in physische Komponenten, mentale, emotionale Komponenten. Das ist ein Organismus, ja. Und grundsätzlich passiert es tatsächlich so, je besser ich mit dem Disziplintrainer interagieren kann, desto besser sind die Resultate. Wenn ich nur das Feedback vom Athleten kriege, ist es ganz oft so, dass man das Gefühl hat, man suggeriert wäre etwas rein. Ja, aber wenn eine objektive Meinung von außen noch hinzukommt und hier, guck dir mal das an, guck dir mal jetzt an, wenn der Körperschwerpunkt gerade da drüber schiebt, was hältst du davon? Da können wir mehr ins Detail gehen. Und grundsätzlich ist das die perfekte Kombination, um voranzukommen. Und auch einfach, dass der Disziplintrainer versteht oder der Trainer vor Ort versteht einfach, hey, es unterstützt meine Arbeit und es ist nicht irgendwie was extra gegen mich oder wir erfinden das Rad nicht neu. Also Laura wird nur besser durch Training. Und einer der Effekte ist hoffentlich gewesen, dass Training auch besser adaptiert werden kann. Ja, dass sich der, gerade in Ausdauer ist es halt relativ wichtig, dass sich die allgemeine, naja, dass weniger Energie verbraucht wird, dass die Bewegung effizienter ist. Es gibt ein paar Sachen, wir haben an technischen Sachen gearbeitet, wie im Schwimmen. Aber ich glaube, das Entscheidende war vielleicht, sie fühlt, was richtig ist und sie fühlt eventuell, was nicht so richtig ist. Und dann hat man einen so großen Gewinn, wenn der Athlet fühlt, wie fühlt sich richtig an. Weil das ist eine ganz wichtige Komponente, damit das Gehirn weiß, was es wieder machen soll. Ja, also jenseits der Theorie, sondern wie fühlt sich das an, den Arm aus dem Wasser zu haben? Wie fühlt sich eine richtige Augenposition an? Und nicht nur nimm sie ein oder mach es, sondern das Gehirn braucht ja Informationen aus diesen Positionen. Und ich glaube, das war etwas, was Laura sicherlich geholfen hat, aber das kannst du mir am besten sagen.
Also ich kann dir das ganz klar sagen, sonst deswegen sprechen wir darüber. Ich finde das so unheimlich spannend, weil ich mich, sage ich mal, als Lehrer oder ehemaliger Lehrer ganz klar, ganz häufig mit Lernen beschäftigt habe und mein Bild von Lernen wurde, sage ich mal, seitdem ich mein Referendariat gemacht habe, einfach inzwischen 5-mal wieder auf den Kopf gestellt und das heißt dieses und ein Teil davon hast du dieses Jahr nochmal auf den Kopf gestellt. Ich hatte mich schon vorneweg im Prinzip ja auf die Suche gemacht auf Potenziale. Neuroplastizität war auch ein Begriff davon. Ich habe mich ganz viel um Regeneration gekümmert, wo wir mit dem Neurobody Gym ja im Prinzip arbeiten, wo wir es geschafft, wirkliche Ruhe ins Gehirn zu bringen und wirkliche Regeneration zuzulassen darin. So, und jetzt kommt es dahin. Aber das Gehirn als Ressource zu begreifen, Dinge besser zu machen. Wir haben immer über das One Perfect Rep oder einfach besser gesprochen. Wie kriegen wir es besser hin? Wie kriegen wir eine höhere Bewegungsqualität? Meine Sichtweise als Trainer ist ganz häufig drauf, ja, wenn ich sehe, dass Bewegungen besser sind, traue ich mich auch Bewegungen länger ausführen zu lassen. Mhm. Und ich denke, dass bessere Bewegungen langsamer ermüden. Und wenn wir Ermüdung als Ermüdung des Gehirns auch mit. Also wie häufig haben wir eine diffuse Sache. Also es hätte metabolisch funktionieren können, ja. Aber, und dann hat man eine Außensicht beispielsweise, die Postscha ist kollabiert dabei, sodass halt eigentlich bei gleicher Herz-Kreislauf-Leistung viel, viel mehr Energie aufgewandt werden musste, um den gleichen Vortrieb zu erzeugen. Mhm. Und da, glaube ich, habe ich jetzt ein paar neue Sachen kennengelernt, ja. Was ich so unglaublich spannend finde, ist, du hast mir da gezeigt, welchen Einfluss beispielsweise das Gleichgewicht oder die Wahrnehmung hat. Und würdest du jetzt sagen, dass die Input-Qualität sozusagen der Prädiktor für jeglichen Output ist?
Ja, also das ist ganz spannend. Guckt man sich selbst so emotional beladene Sachen an wie Ermüdung. Ja. So guckt man, wenn man sich die Neurologie der Ermüdung anguckt. Das ist nicht nur Energieträger, das ist nicht nur Zufuhrsysteme, das ist nicht nur metabolische Prozesse. Das ist auch eine Entscheidung im Gehirn. Und das Gehirn, man muss sich das so vorstellen, das Gehirn kriegt permanent sensorische Informationen und muss die in Bezug auf dessen, was noch ansteht, kalkulieren. Ja, also das Gehirn arbeitet eigentlich immer nur mit prädikativen Voraussagen. Ja, das heißt, was wird passieren, wenn ich weitermache mit meiner Körpertemperatur, mit den sensorischen Informationen vom Fuß, mit der Spannung im Muskel, mit dem Blutdruck, mit meinem visuellen System, mit meinem vestibulären System, also mit dem Gleichgewicht. Und daraufhin kalkuliert es, hey, schaffe ich das noch oder nicht? Kriege ich eine Belohnung oder nicht? Das heißt, der Grad, wie sehr ich Ermüdung wahrnehme, ist von sensorischen Informationen abhängig. Laufen die besser, ja, wird dem Willen weniger geklaut. Ja, das heißt, eine motorische Rinde, die den Befehl in den Muskel gibt, ja, ist weniger aktiv, ja, wenn sensorische Afferenzen fehlen. Und sind diese weniger aktiv, muss ich mehr Willen und mehr Motivation aufwenden, um dieselbe physische Leistung zu haben. Ja, und das ist beim Triathlon nicht so gut. Das heißt, das Gehirn braucht für die emotionale Regulation und für die motorische Regulation, darf ich die Bewegung auf dem Niveau weitermachen? Darf ich weiter über hinaus sogar? Ja, brauche es auch die Information über die Qualität dessen, was passiert im Raum und im Körper? Und das geht nur über sensorische Informationen.
Und das ist ein Teil, der ja super spannend ist, weil wenn wir jetzt, also kann ich jetzt als Triathlon-Trainer sowohl im Altersklassen als auch im Profibereich sagen, dass es doch immer wieder verblüffend ist, wie schlecht ein Bewegungspattern durchaus auch im Ausdauersport ausgeprägt ist, ja. Und wir auf der anderen Seite und wir haben zum Beispiel im Sprint, ist es irgendwie jedem klar, dass du eine perfekte Sprinttechnik brauchst, ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass auch ein Marathon aus entsprechend perfekten Schritten sich besser, leichter, ökonomischer ans Ziel bewegt, ja. Und am Ende des Tages auch ermüdungsfreier fürs Gehirn. Das heißt, dieser Punkt, sich quälen zu müssen, setzt später ein.
Absolut.
Ja.
Ja. Und auch die Regeneration danach. Das Gehirn weiß ja auch einfach, ich kann mich erholen. Guckt man sich aber all die Leute an, jetzt bei den Männern einfach mal, die um die 2 Stunden laufen, da ist der erste Schritt wie der letzte. Guckt man sich Jedermannsläufer an, die bremsen sich ins Ziel. Ja, also die gehen über die Ferse da rein. Und das Gehirn muss den Organismus schützen. Das heißt, die sind wesentlich härter belastet, wesentlich härter als die 2 Stunden laufen, wenn man so will. Ja. Ja, das eine ist gefährlich für die Knochenstrukturen, das andere weniger. Das muss man auch ganz klar so sehen. Ne? Also Technik ist nicht uninteressant, ja.
Das klingt so süß, aber also Technik ist der Schlüssel zu Leistung, würde ich sogar so viel weitergeben. Und ich glaube, dass das ein Teil, ein wichtiger Punkt ist, der ganz häufig in der Sportausbildung noch nicht genug Einzug erhalten hat, weil wie du sagst, es muss irgendeinem biomechanischen Leitbild entsprechen und so weiter, ja, aber es eigentlich muss lernen, den Voraussetzungen, die der Körper geschaffen hat, entsprechen, damit Lernen manifest werden kann, eine Bewegung sich so weit stabilisieren kann, dass ich sie immer besser ausführen kann. Mhm. Ja, und das heißt, ich glaube, diese Komponente, sich nach dem Gehirn zu richten, ja, die Bedürfnisse des Gehirns, du hast es gerade so schön gesagt, der bremst sich ins Ziel, aber ich glaube, das Bild kann sich jeder vorstellen, aber ich glaube, seitdem ich diese Sichtweise habe, sehe ich viele nicht zielgeleitete Bewegungen, auch in ganz vielen anderen Sportarten. Das heißt, genau dort ist Perfektion in Bewegung kein Selbstzweck, sondern einfach tatsächliche Leistungsfähigkeit, die aufgesetzt wird, ja. Und das wirklich zu erkennen, das Zusammenspiel davon, also das Nervmuskel-Zusammenspiel, aber am Ende auch ein Außenwelt- und Gehirn-Zusammenspiel, so weit dahin zu bringen. Das halte ich für, sage ich mal, zumindest im Ausdauersport für noch eine relativ junge Ressource.
Ja, also ist es, weil da ist der, die konditionelle Fähigkeit wird da mehr auf körperliche Attribute gelegt, auch per Definition der Wissenschaft. Und was die vorgeben, daran halten wir uns. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Ausdauerseminar gebe, dann geht es eigentlich nur um die Neurologie der Ermüdung. Ja, und witzigerweise ist es fast das einzige Seminar mit Schnelligkeit, wo ich Technikarbeit mache. Ja, und es ist wirklich so relevant, aber es ist immer die Perspektive bestimmt, was wir trainieren. Und wer die Perspektive lehrt, der bestimmt auch, was dafür notwendig ist. Und wenn es eine reine metabolische Eigenschaft ist, Herz-Kreislauf ist, ne, und Muskeltätigkeit, metabolisch ist relevant, dann wird das ganze Training darauf ausgerichtet. Ja, und so sehen wir es noch. Aber was wir immer sehen, die Besten der Besten sind immer die besten Beweger innerhalb der Sportart.
Und ich glaube, dass mir das dieses Jahr nochmal klarer geworden ist und du jetzt derjenige warst, der mir dahin Wege gebahnt hat, weil ich habe, sag mal, die Theorie dazu verschlungen, ja. Aber tatsächlich, also, und durch dich dann eben im Prinzip das Reservoir an Informationen, an Übungen und so weiter, also was wir machen konnten von den Sachen. Wie würdest du, also du sagst es ja gerade, das hat in die Theorie in dem Sinne, also in universitäre Theorie, noch wenig Einzug erhalten, ja. Mhm. Hast du, wenn du jetzt jemanden im Außen überzeugen müsstest, ja, wie würdest du argumentieren, das zu nutzen? Weil ich glaube, wir beide sind jetzt sozusagen Senseis, wir haben das erlebt und ich glaube, wir haben das besser erlebt, deswegen fragen wir danach nicht, ja. Aber wenn ich mich jetzt, wie gesagt, bei einem Volkslauf umschaue, aber auch bei einem Bundesliga-Fußballspiel, bis hin zu einem Stadtmarathon, so von den Sachen, ja. Oder einfach nur jetzt, wir waren heute im Schwimmbad und du schaust dort Bewegungsmuster an, dann denkst du, wow, der Mensch könnte sich so viel schöner bewegen, ja. Wie würde dein Plädoyer für diese Art der Betrachtung aussehen? Genau. Mhm.
Ja, also letztendlich kann man es so runterbrechen, wenn man sich mal die Aufgaben des Gehirns anguckt. Was sind denn die Aufgaben des Gehirns? Dann ist es, und da gibt es gar keine zwei großartigen verschiedenen Meinungen, dann ist es, die Aufgabe des Gehirns ist es, komplexe, anpassungsfähige Bewegung zu erzeugen, dass ich optimal in jeder Situation mit der Umwelt agieren kann. Das heißt, Bewegung ist die Hauptaufgabe des Gehirns.
Darf ich da kurz reinkrätschen?
Ja.
Weil, also tatsächlich, und das ist, glaube ich, aber ein ganz relevanter Punkt. Und du sagst, die Bewegung ist die Hauptaufgabe des Gehirns. Aber wenn ich jetzt auch in so eine Pattern-Theorie reinschaue oder eine Idee davon, ist es ja so, dass das Gehirn ganz häufig Kompensationen erzeugt.
Muss es, ja.
Wenn. Und warum ist es aber so wichtig, Kompensationen so wenig wie möglich zu haben?
Naja, wenn es um Effizienz geht, etwas, was aus seinem funktionellen Zusammenhang auf einmal eine Mehrbelastung hat, meldet sich irgendwann. Es meldet sich immer der Mitarbeiter, der am überlasteten ist, nicht der, der nichts tut. Ja. Und so ist das dann halt. Das heißt, wenn ich kompensieren muss, nimmt das von allen Ressourcen Energie weg. Auf lokaler Ebene haben wir eine Struktur, die ist schneller von Energieträgern entleert. Ja. Auf mechanischer Basis haben wir eine strukturelle Mehrbelastung innerhalb des Kraftvektors, der durch diese Kompensation zustande kommt. Ja? Auf mentaler Ebene muss ich viel mehr kompensieren, um dieselbe Leistung zu haben. Auf emotionaler Ebene etc. etc. Das heißt, ich kann auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau kompensiert arbeiten. Ich kann Weltrekorde machen und. Ich mache es nur nicht lange und nicht oft. Ja, das heißt, wenn es um Training geht, gerade so ein hochvolumiges Training wie im Triathlon, ja, das ist so ein doofer Satz, aber nach Fest kommt manchmal ab. Ja. Und Kompensationsmechanismen sind nie, oh, sieht das locker aus, oh, ist das entspannt. Es funktioniert oft gut und der Wille eines Athleten ist manchmal so, so unglaublich und ich kann damit gewinnen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Aber man muss halt gucken, wie hoch ist das Why der Menschen. Und wann hört auf und wann bin ich in einer Verletzungsschleife?
Ich, Also würde jetzt sogar so weit gehen, dass ich gar nicht unbedingt den Blick auf die Verletzung haben würde, sondern tatsächlich nach wie vor dieser Blick auf das Besser bei den Sachen. Dadurch, dass ich tatsächlich meine Intention, auf dich zuzugehen, keine Verletzung, sondern tatsächlich dieses, wo liegen tatsächliche Potenziale für Leistungsentwicklung? Und wie kann eine Laura oder auch andere Athleten länger besser bleiben in ihrem Leben, ja, mit einer maximal individuellen Brille. Das ist, glaube ich, der Take da dran. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, die Schwierigkeit. Also ich habe zu Neuroathletiktraining noch keine Wirksamkeitsstudie gefunden.
Gibt's nicht, nee.
Glaubst du, das gibt
es? Es ist ja keine Methode. Gucken wir uns mal an. Was wir eigentlich machen, ist es am besten zu beschreiben mit angewandter Bewegungsneurologie. Ja, also wir haben quasi Netzwerke im Gehirn, wir wissen die Afferenz und wir wissen die Aufgabe der Netzwerke. Wir halten uns eigentlich an Neuroanatomie und wir wissen, was da reinläuft. Wir kennen die Gleichgewichtskerne, wir wissen, was in den unteren reinläuft. Das ist der Sarkolus, das sind Hauptafferenzen. Wir wissen, was in den medialen Gleichgewichtskern reinläuft, welche Aufgaben, welche Trakte da entspringen und was die für Aufgaben in der Bewegungsvollzug haben innerhalb des motorischen Prozesses. Wir gehen jetzt hin und testen die verschiedenen Wege, die in so einen Kern führen. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Der eine braucht eventuell mehr Information aus der Nackenmuskulatur, der andere aus der Halswirbelsäule, der eine braucht über die Augen. Und alles geht in diesem Gleichgewichtskern. Also wie zum Teufel sollen wir das evaluieren? Ja, also der Gleichgewichtskern ist wichtig, wie wir da rankommen. Das heißt, das Gehirn ist wirklich strukturiert, aber innerhalb der Struktur ist es individuell vermascht. Ja, wir haben eine Neurodiversität innerhalb des Nervensystems. Ja, und deshalb gibt es da nicht one fits all. Das heißt, wir können neurozentriert gar keine klare Methode machen. So ist das aufzubauen. So ist das aufzubauen. Es geht mehr um die Individualisierung des Trainings. Ja, und wir erfinden ja das Rad nicht neu. Wir wollen ja nur, dass Training nachhaltiger wirken kann. Und deshalb entwickeln wir einen Rahmen, der es ermöglicht. Aber das ist so schwer, dann Effizienzstudien herzustellen, weil dafür ist es notwendig, dass alle das Gleiche machen und wir gucken, was passiert. Aber das so funktioniert's nicht. Wir können alle den horizontalen Kanal trainieren. Ja, aber der eine hat den horizontalen Kanal kaputt aufgrund einer Okulomotorik. Das Gleichgewicht ist mit den Augen verbunden. Und ja, das ist schwer.
Das ist schwer. Ich versuche einfach nur was zu konstruieren, weil es mich tatsächlich interessiert. Und auf der anderen Seite,
mich auch.
Und der Teil ja, das zu belegen. Also ich konstruiere jetzt mal aus Spaß etwas. Ja.
Ja.
Also These wäre ja, dass ein besseres Gleichgewicht zu einer höheren Bewegungsqualität führt. Eine höhere Bewegungsqualität wäre jetzt beispielsweise im Laufen, dass ich tatsächlich einen Kraftfluss über den Großzeh habe, oder? Wäre jetzt so wäre schön, ja, weil es der größte Zehenstrahl ist. Also die spannende Frage wäre jetzt, wenn du jetzt Gleichgewicht testen würdest, du stellst jemanden auf ein Bein, machst du beide Augen zu und guckst mal, wie lange der da stehen bleibt, ja. Und das gleich, also ob man da, also das wäre wieder so eine plumpe Sportwissenschaftstestmethode, aber tatsächlich die interessante Frage, bewegt man sich in diese Richtung in der Forschung oder geht man sogar weiter und würdest du ein EEG aufzeichnen dann irgendwann davon, ja? Oder ist das Bedürfnis erstmal gar nicht da? Also wie gesagt, ich bin überzeugt, ich sehe Ergebnisse und das reicht mir als Coach, ja, und ich arbeite mit dem N gleich 1. Aber wenn wir jetzt gerade da draußen eine Hörerschaft davon überzeugen sollten, damit zu arbeiten, ja, siehst du in absehbarer Zeit da irgendwas auf uns zurollen an Studienformaten, an Punkten, wie man zum Beispiel so etwas sichtbar, quantifizierbar, qualifizierbar macht, um das?
Ja, es gibt immer mehr. Man muss halt gucken, wirklich, wo man suchen soll, ne? Also es gibt keine, die heißt Neuroathletik im Test oder wir testen, ne? Aber wenn wir gucken über Studien, was das Gleichgewicht mit der Grundspannung der Extensoren macht. Ja, und dann reden wir über die Streckerkette, wir reden über Balance, wir reden über Regulierung von Stell- und Haltereflexen. Ja, dann ist das ein big, big changer. Wenn wir es wir müssen es vorher individuell testen und dann müsste die Studie sehen, das haben wir bei ihm getestet, das ist seine Sache. Das haben wir bei ihm getestet, das ist seine Sache. Es geht alles um Gleichgewicht, ja, aber dann würden wir konkretere Ergebnisse kriegen, was es bringt. Es gibt immer mehr Studien, dass sich die Leute dafür interessieren, gerade im Bereich des Älterwerdens, wenn es um Fall Prevention geht, wenn es also Sturzprophylaxe oder auch Prophylaxe innerhalb von Mannschaften oder allgemein prophylaktisch, da guckt man sich schon an, ja, wie können wir denn da weiter? Und da wird auch immer mehr das extrapyramidale System in den Vordergrund gerückt. Das heißt, die ganze Motorik, die unwillkürlich Stammhirn reguliert abläuft. Das heißt, es gibt immer mehr Forschungsanweise, es gibt immer mehr Leute, die betrachten das. Ich hatte letztens mit einem Professor der Neurologie, der hat auch gesagt, was wir jetzt eigentlich machen müssen, wir müssen die Praktika analysieren. Warum funktioniert das? Ja, und nicht die Frage stellen, wenn wir darüber nachdenken, quasi wie was Neuroathletik ist, was neurozentriertes Training ist und dann ein Forschungsfeld ausreiten. Das heißt, die Aufgabe der Wissenschaft ist es unter anderem zu prüfen, warum es funktioniert. Ja, und deshalb sollte die Forschung auch dahin gehen, hey, wie arbeiten die denn? Warum ist das denn so effizient? Warum werden die denn alle besser? Ja, und das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt, den der Wissenschaft oft verloren geht, dass man auch guckt, Wissenschaft soll begründen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu begründen, warum es funktioniert. Es ist die Aufgabe der Wissenschaft zu begründen, warum es funktioniert. Also ich drehe das auch gerne mal um, dass die Leute einfach mal forschen sollen, was wir machen. Und dann auch zu deren, das sind ja alle schlaue Menschen, die werden schon zu interessanten Ergebnissen kommen.
Also ja, und ich glaube ganz wichtig, dieser Punkt, ich glaube, wir brauchen ein Stück weit Belege, damit man das etablieren kann weiter. Also das sind quasi die nächsten Schritte.
Es gibt schon welche, aber nicht genug, genau.
Ja, genau, aber und ja, wenn jemand wie du rausgehst, ist es so, dass es funktioniert, dass du eine Implementation haben kannst. Ich glaube, dass tatsächlich und das es ist spannend, dass wenn jemand statisch ausgebildet ist, aus den Lehrwerken heraus, dass der Weg doch bedeutend länger ist, als wenn jetzt dort du oder Eric da den Weg hineinfinden. Das finde ich unheimlich spannend, ja. Mhm. Und merke eben, dass das auch der Punkt ist, an dem ich relevante Fortschritte mache als Trainer, in dem Falle von Laura. Ja? Mhm. Wie wir das implementieren. Wenn du jetzt mal einen Blick schweifen lässt, was sind denn die nächsten Punkte? Also wie wird sich, oder du kennst uns jetzt seit einem Dreivierteljahr da drin, wir haben das Training schon ordentlich verändert, ja. Wenngleich sich das immer häufig in der Art und Weise unterscheidet. Also wir machen das Warm-up nur anders. Mhm. Wir nehmen die ganze Sache und drehen sie ein klein bisschen, haben einen anderen Blickwinkel drauf, ja. Und nimm mal einen Vorgriff drauf, also was kann jetzt weiter passieren, welche Potenziale hast du jetzt zum Beispiel, wo du sagst, hey, das ist eine Agenda, die ich jetzt weiter mit Laura abverfolge, wenn wir uns jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt noch die T100-Rennen fertig und dann hast du schon gesagt, so, dann freue ich mich drauf, dass wir aber mal kein Rennen auf dem Horizont haben.
Ja, das heißt, ich bin ja bei Laura eigentlich eingestiegen, wo schon eigentlich jenseits der Aufbauphase gearbeitet wurde, ne? Es war schon, es wurde schon so ein bisschen intensiver trainiert, richtige Schwachstellen aufarbeiten kann ich nur, wenn das System nicht hochfährt. Ja. Und quasi diese ganz entscheidenden Punkte, die macht man eigentlich in der Off-Season oder in den ersten Vorbereitungsphasen. Und ach, es gibt noch so viel schöne Sachen. Ja. Weil es ist ein metabolisches Wunder, diese Frau. Ja. Und ich glaube, wenn sie die ganze Zeit, sie braucht nicht viel, also the same but different. Sie hatten nämlich auch einen verdammt guten Trainer. Ja, und es ist so spannend, euch zu beobachten oder mit dir zu, deine Perspektive begeistert mich wirklich, wirklich. Ja, das heißt, es geht immer nur um dieses kleine Besserwerden. Ja, und es gibt ein, zwei Sachen, die sind für das Gehirn. Wir können uns mit dem Gehirn nicht lange anlegen. Ja, weil das Gehirn hat einfach die Aufgabe und das ist so fest, den Organismus vor Schaden bewahren. Ja, das heißt, diese Sportart bringt jetzt sich mit, dass Strukturen überlastet werden. Wenn wir wissen, welche Strukturen sehr gefährdet sind an den Füßen, wenn wir wissen, welche, dann kann man die noch konkreter aufbauen. Ja, aber die Nachhaltigkeit kommt nur durchs Training. Ne? Neuro ersetzt nichts. Weder Therapie noch Training. Es schafft einen Rahmen. Das heißt, wenn wir da den Rahmen noch konkreter auf ihr neuronales Profil und die Anforderungen, die an ihre Füße, die an ihre Balancefähigkeiten auf dem Rad, die an ihre Wasserlage ausgesetzt sind, wenn wir die spezifischer angehen mit einem und mal ein bisschen mehr in den Fokus setzen, weil jetzt ist der Fokus immer gewesen, ja, das Optimieren der spezifischen Leistungsfähigkeit. Ja, wenn dann mal ein 6-Wochen-Zyklus eventuell stattfindet, das Optimieren der neuronalen Bewegungskomponenten, glaube ich, haben wir, ist da durch dann ein Netzwerk gelegt, auf dem dann einfach wieder länger besser stattfindet. Und es geht immer nur um besser. Wenn ich besser werde, kann ich nicht stagnieren. Es ist nicht möglich.
Ja, und ich finde das, also A, finde ich das unheimlich erfrischend von der Blickweise darauf. Und B, zeigt es mir tatsächlich immer noch Punkte, in denen ich, und ich glaube, das ist jetzt wirklich ein extrem spannender Punkt, dass es gelungen ist, auch metabolisch, also das heißt, wenn ich stumpf die Spirometer aufs Gesicht setze und messe, ja, auch dort ein länger besser feststellen kann, mhm. Ja, glaube ich auch sehr, sehr heilsam, dass du sagst, dass genau, also auch hergebrachte Trainingsstrukturen nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern natürlich essentiell sind und auf der anderen Seite wir eine Ergänzung haben, die es ermöglicht, auf dieser Ebene länger ermüdungsfrei zu sein und diese Ressource Gehirn neu mit ins Training mit einzudenken. Und dann kommen wir dahin, dass wir auf einmal, wir müssen anders agieren beim Schwimmtraining, wir müssen anders agieren beim Lauftraining, wir müssen anders agieren beim Radtraining, wir müssen anders agieren beim Krafttraining. Ja? Und alle Sachen, wir triggern damit eigentlich immer wieder nur mehr Wirksamkeit.
Ja.
Und ich glaube, Wirksamkeit ist so auch vielleicht somit das Befriedigendste, was du halt aus Trainingsprozess ziehen kannst, ja.
Ja.
Weil, also nichts ist egaler oder nichts ist schwieriger, als 12 Wochen zu trainieren und an der gleichen Stelle zu stehen. Das ist so die Symbolisation von einem 400-Meter-Lauf. Ich renne 400 Meter Vollgas, komme an der gleichen Stelle wieder raus. Und das ist, glaube ich, der Horizont, den du mir in diesen Sachen geöffnet hast, ja. Damit Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und das Gehirn auch im Training, ich habe das in der Regeneration schon über das Neurobody Gym eben ganz extrem als Ressource betrachten können. Ja. Und jetzt auf der anderen Seite das Gehirn aus der Regenerationsressource heraus auch noch weiter stressen zu können. Ja. Und diese plumpes Bild, aber hier ist ja dann wirklich wie ein Muskel, den du halt auch trainierst, ja, der ganz häufig eben nicht im Fokus war und den du auch nicht durch Abwesenheit von, also Wegnahme von Nahrung oder irgendetwas trainierst, sondern ganz gezielt durch, indem du dein Wellbeing bekommst. Mhm. Also diese Sicherheit. Und da ist auch bei mir dieses Thema der Kontrolle und der Sicherheit fürs Gehirn. Also diese Auseinandersetzung, auch wenn ich mich mit so ein Buch wie Megabrain oder irgendwelche Sachen beschäftigt habe, ja, war mir das mit der Klarheit, die du jetzt da reingebracht hast, nicht immer bewusst.
Ja, ich glaube, die Spezifik tut dir halt gut, ne? Also du bist ja auch ein Mensch, der geht so ins Detail, ja, in allem, was er tut. Und insofern, ich glaube, ich war es auch gut, dass wir uns getroffen haben, weil das liegt mir am meisten, die Spezifik. Ja, aber die Kollateralschäden von neurozentrierter Arbeit sind auch spannend. Ich hatte einen Torwart. Und ein guter Torwart war auch in einem anderen Land Nationaltorwart. Und der hat besser performt, war alles schön. Aber einmal ruft er mich an, der hat mich nie angerufen. Er hat mich aber dann angerufen, Lars, ey, endlich, ich habe meine Frau in Memory geschlagen. Seitdem er verheiratet ist, spielen die wohl irgendwie jeden Abend Memory. Und der hatte keine Chance. Also und wirklich lange. Und das war eine Tradition. Und er hatte nie eine Chance. Ja, und dann haben wir angefangen, neurozentriert zu arbeiten. Auf einmal konnte er seine Frau in Memory schlagen und nicht nur einmal. Ja, und er hat gesagt, das war einer der angenehmsten Kollateralschaden, weil wir arbeiten ja mit dem Gehirn als Netzwerk. Das Gehirn wird ja immer nur betrachtet, ja, emotional oder psychisch, mental. Nein, das ist dafür verantwortlich, das Bewegungsprogramm zu erstellen, was dann vom Organismus umgesetzt wird. Es macht niemand anderes. Es kann nur das Gehirn. Und das ist, verstehen viele nicht. Ja? Das heißt, diese neurozentrierte Arbeit, unabhängig von, ich wollte, glaube ich, auf das Thema Wellbeing, ja, aktiviere ich Areale, die nicht so aktiv waren, ja, ist es so, dass das ganze Netzwerk besser läuft. Ja, und das hat manchmal richtig, richtig. Man trifft andere Entscheidungen, da können ganz viele tolle Sachen bei passieren und vor allen Dingen kann man länger, härter belasten mit mehr Regeneration. Ich will ja nicht Training wegnehmen, ich will mehr, ich will besser, ich will, ja, aber wir achten halt wie kein anderes System auf die B-Note.
Und du weißt, wie wichtig die B-Note ist.
Ich weiß es, aber manche, gerade im Ausdauer, wissen sie es nicht.
Wie gut tatsächlich geht mir das in vielen Sachen so, dass ich da auch den Anspruch habe, dass es im Endeffekt in eine gewisse Qualität hineingeht.
Ja. Muss es, deshalb ist es gegründet, glaube ich.
Ja. Ja gut, Kick, ja natürlich. Kick-Ass ist mit dem Ausbildungsanspruch gegründet und ich glaube, das ist einmal eine Idee von Laura und zum anderen ein Teil von mir als Lehrer, wo ich meinen Senf dazugeben darf. Ich würde da gerne nochmal versuchen, noch eine Runde tatsächlich ins Konkrete zu drehen, ja. Weil ich glaube, wir haben jetzt sehr viel, sehr abstrakt von den Sachen gesprochen, wo wir da unterwegs sind. Ist für dich, also wenn ich jetzt gelernt habe, dass eine vielfältige Sportausbildung, ja, im Sinne von ich spiele Fußball, ich bin Tennis, ich gehe aber ein bisschen schwimmen, mache noch Leichtathletik und so weiter, würdest du sagen, dass alleine durch das Mixen von Bewegungspattern das Gehirn das wird auf unterschiedliche Art und Weise.
Ja.
In dem Fall ist aber quasi eine interdisziplinäre Sportartenausbildung. Mhm. Ja, im Prinzip ja vor allen Dingen Gehirnjogging, wenn man so will. Ja.
Ja, wenn Bewegung das ist, wofür das Gehirn erschaffen wurde oder was die Hauptaufgabe des Gehirns ist, wenn ich eine sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Bewegungserfahrung habe. Wir sehen das bei den Leuten, die das hatten, die ganz viele Sportarten gemacht haben. Da gab es einen, der ist dann mit 19 hat er angefangen, Handball zu spielen und war mit 23 Nationalmannschaft. Ja. Das geht nur, wenn ja das Gehirn sehr, 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 sehr schnell adaptieren kann. Ne? Unabhängig von Talent, Genetik. Ja, aber ich halte es für zwingend notwendig, ja, breit gefächert Menschen ins Leben zu lassen.
Ja, aber du lachst jetzt so und das ist aber eine der Sachen und wir belohnen ja ganz häufig, auch gesellschaftlich, dass wenn du eine Sache ganz besonders lange immer gleich machst, ja.
Ja.
So und eigentlich
auch Erfolg. Aber.
Nur anders, nein. Das klingt jetzt so ketzerisch, aber der Teil, den ich dabei so interessant finde, damit kann ich berechtigt Dinge in ein Training etablieren, um diese Bewegungsvielfalt und die Sachen sind eben in meiner Beachtungshierarchie da drinnen immer weiter nach oben gewandert in dieser Vielfalt, ja. Mhm. Und eigentlich ist es ja nur, wenn du willst, die absolute Spitze unserer Pyramide, also jetzt nimm mal Radfahrer auf Top-Level, Triathleten auf Top-Level, die wirklich mit einer wenigen Sportart, wo du sagst, okay, für einen gewissen Leistungszeitraum sollte man so jemanden da reinschicken, aber sonst ist der, sag ich mal, der Allzwecksportler, ja, der schwimmt, Rad fährt, läuft, aber auch noch eine Runde Tennis spielt, ein bisschen kickt, vielleicht auch im Winter mal Handball spielt, vielleicht sogar turnt oder irgendwas. Also tatsächlich dieses Interdisziplinäre, was im Sport, meinem Sportstudium zugrunde liegt, ja, von den Sachen, einfach so extrem spannend, ja. Und im Prinzip gibt es dazu ja auch sehr gute Forschung, die das belegt, dass du halt über eine interdisziplinäre Ausbildung bessere Bewegungsmuster reinkriegst, ja. Und ich glaube, dass das auch die Konvention, also wie wir ausbilden und warum wir auch gewisse Sachen meiden. Also wie du schon sagst, wenn das Gehirn als Grundaufgabe hat, Bewegung zu steuern, ja, es kann geistige, aber auch körperliche Bewegung sein, ja, ist ja genau dieses Verharren, was wir ja in vielen, vielen Positionen haben, einfach ein Riesenproblem. Ja? Und sich dieser stetigen Gewohnheit dazu entwöhnen, ja, um das Gehirn so weit zu trainieren. Und das ist, und vielleicht können wir da nochmal einen Gang über den Gemüseacker machen, welche Optionen, ja, du dabei hast. Ich habe jetzt die Sportarten erwähnt, ja, aber für einfach nochmal die Toolbox der Neuroathletik im Augenblick, kann ich am Anfang aufzuzählen, was ich jetzt kenne und du ergänzt, was mir fehlt, oder?
Ja, also ich kann auch direkt eigentlich einspringen und du kannst ja dann gucken, denn ja, umfangreiche Sportarten, ja, bedingen eigentlich gerade, dass die Sinne immer anders eingesetzt werden. Innerhalb der verschiedenen, dass die Sensorik anders ist. Wenn ich auf Mathe bin und Judo mache, wenn ich sowas wie Ringen mache, wenn ich oder wenn ich Tennis spiele und. Und tatsächlich, jenseits der Variabilität der Sportarten, können wir Variablen mit Sinnesreizen umgehen. Das heißt, wir können einfach wieder fühlen lernen der Haut. Wir können sensorisch arbeiten. Wir können akustisch arbeiten. Wir haben Sinne für die Außenwelt. Je klarer unser Gehirn die Außenwelt wahrnimmt, das ist sogar sportunabhängig, ja, desto besser kann es absehen, was mit meinem Organismus in Zukunft passieren wird. Je besser die Informationen aus dem Körper sind, aus den Gelenken sind. Das heißt, wir können so viel machen. Wir müssen nicht viele Sportarten spielen. Was wir aber machen müssen, ist uns vielen Reizen aussetzen. Und wenn man das so runterbrechen darf. Aber sorry, ich bin dir da gerade so ein bisschen reingefahren.
Nein, aber genau dieses, ich setze mich vielen Reizen aus und aus welchen Ebenen? Du hast ja gerade schon gesagt, warm, kalt, unterschiedliche Dimensionen, also hoch, tief, liegen, sitzen, stehen, rollen, ja. Alle diese, sag ich mal, Bewegungsdimensionen, Wahrnehmungsdimensionen, laut, leise. Mhm. Dann hast du das Spüren eben auf der Haut. Dann haben wir, die Frage ist, haben wir Dinge, also jetzt, Vibrationen zum Beispiel scheinen ja auch für das Gehirn extrem spannend zu sein, ja, weil es damit irgendeine Anpassung vornehmen muss, die mir schwerfällt quasi zu beschreiben, ja. Das wissen wir ja beispielsweise jetzt, wenn ich nochmal den Rückgriff auf mein Neurobody-Gym nehme, weiß ich ja auch, dass wenn ich, nichts anderes ist eine Vibration als eine Frequenz und diese Frequenz, wenn ich eine Frequenz auf ein Ohr gebe und eine andere Frequenz aufs andere Ohr, dann schafft es meine zwei Gehirnhälften in gewisse Zustände, sage ich mal, zu versetzen, ja. Und da dass man dort so eine Art Klaviatur, ja, und Wechselwirkung auch aufmacht, was der, ja, wie der Organismus adaptiert darauf.
Ja, und man sollte es aufmachen. Ich glaube, in Zukunft wird es einfach so sein, dass je mehr wir wissen über wirklich, wie reguliert das Gehirn Bewegung, wie initiiert sie, wie ist es zwischendrin und wie ist es danach, ja. Letztendlich wird man dann immer mehr die Sensorik auch einer nicht nur einer Relevanz, sondern einer Ursächlichkeit zuschreiben. Denn letztendlich ist Sensorik, wenn man sich die Verschaltung im Gehirn anguckt, immer Vormotorik. Ja? Und wenn man ein großes Spektrum davon nimmt, man muss es noch gar nicht so spezifisch, irgendwann muss man auch wirklich gucken, auf welcher Seite brauche ich Sensorik, welchen Reiz brauche ich. Ja? Aber wenn wir mit Kindern umgehen und wenn wir sehen, na, es wird immer weniger Schulsport gemacht, immer mehr kognitive Arbeit, so schön auch diese Lernkonzepte sind, ja, der Körper, ja, das Gehirn braucht, um aktiv zu werden, Informationen über die Sinne. Wir haben nichts anderes. Wir haben tatsächlich nichts anderes.
Ja, aber und ich glaube, damit sind wir bei einer Sache. Also wir haben gerade eine extreme Körperzentriertheit in der Außenwahrnehmung. Olympische Spiele sind auch Festspiele des Körpers. Also wenn du das anschaust, ja. Und jetzt, also ich will so ein bisschen daraus, also so auf Geist ist geil eigentlich, ja, weil im Prinzip sollte man ja eigentlich einen gehirnzentrierten Ansatz fahren, als das, was tatsächlich die Performance am Ende des Tages ausmacht, ja. Und wenn, also vielleicht kannst du da mal eine, ja, so eine Vision von machen, also die du als Trainer siehst, wie verändern sich Dinge, ja, indem ins Bewusstsein rutscht, dass das wichtig ist, ja. Weil bei mir ist es in Teilen passiert, dass ich das verstehe, dass ich das Gefühl habe, ja, okay, ich muss quasi Dinge überdenken, die ich für richtig hielt, ja, und kann dabei, indem ich Sachen manchmal nur ein bisschen von einem anderen Winkel betrachte, weit mehr Wirksamkeit aus Dingen ziehen. Und wenn du jetzt da reinschaust, wie wird sich das jetzt innerhalb der nächsten Jahre, also du trägst das ja permanent nach außen, ja, aber wo glaubst du, sind die Schlüsselveränderungen? Also du hast jetzt natürlich, ich glaube, das Paradigma hast du schon da drin, dass du sagst, okay, da ist eine Bewusstheit, ein Bewusstsein für geschaffen, ja, aber was muss sich verändern?
Es muss in Ausbildung. Es kann nicht sein, wenn ich meine Ausbildung halte, ne? So sind 70-80% Therapeuten. Und fragt man, wie Bewegung funktioniert, hebt keiner den Arm. Sie wissen es nicht. Aufklärung ist wichtig. Wir brauchen mehr Informationen. Das heißt, es muss in die Ausbildungskonzepte rein. Es muss in therapeutische Konzepte rein. Es muss einfach, die Wichtigkeit ist noch nicht klar. Weil wenn wir ein Ausbildungskonzept haben, was strukturorientiert ist, was symptomorientiert ist, ja, dann bestimmt die Perspektive auch das, was gelehrt wird. Ja, und die Sachen, die wir lehren, sind mitunter 30, 40, 50 Jahre alt. Das ist nichts Neues. Es kann nur nicht sein, dass es nicht gelehrt wird oder dass die Wichtigkeit, das Gehirn wird in seinem bewegungssteuernden System immer nur beschrieben, sehr konkret beschrieben, aber nicht, dass wir es nutzen können, dass wir es aktivieren können. Ja, wir wissen es noch nicht 100%, weil es eine Schleife ist, aber wir wissen, wir können schon viel, viel mehr machen, als die Leute glauben. Und ich glaube, das, was wir an wissenschaftlich klaren Daten haben, das darf mittlerweile gelehrt werden. Ja, und das soll Einzug in die Medizin erhalten. Das soll eins, und nicht nur theoretisch, sondern ne, über Neurologie wissen und Neurologie anwenden sind so weit weg voneinander. Das ist erschreckend. Und ich glaube, da führt es auch langsam hin, dass es immer mehr um applied geht, angewandt, ja. Aber es muss erstmal Aufklärung erfolgen und es muss in irgendeiner Form auch staatlich unterstützt werden. Ja, weil wir reden ja von, naja, von Neurologie. Wir reden davon von erforschten Sachen. Ja, wir reden ja nicht darum, ah, das ist ein, ja, spannend mal diesen Hype zu betrachten, sondern ich glaube, es muss in den Ausbildungskontext rein. Und dann wird sich noch mehr ändern, wenn die Leute wirklich mal erleben, was das Gehirn mit Bewegung macht.
Ja, und dann bist du bei so vielen Elementen da drin. Und ich habe jetzt gerade während du gesprochen hast nochmal überlegt, welchen Weg habe ich quasi in meiner lesenden Biografie da drin. Ja, und ich würde sagen, wenn man so will, der erste, der neurozentriert gearbeitet hat, den ich in meinem Regal habe, das ist Mosse Feldenkreis, der mit dem Bewusstsein durch Bewegung dann. Die Theorie der Neuroplastizität ist im Prinzip beim Wechsel der 80er zu den 90ern überhaupt auf ein Programm gekommen, sodass wir halt auch wirklich das abbilden konnten. Ein Teil des Biofeedback ist sicherlich auch irgendwo da mit drin zu nennen. Ja. Mhm. Und dann, glaube ich, sind wir da drin, dass immer mehr Zugriff auf Themen gab, wo wir über diese Theorie der Neuroplastizität, dass sie nicht nur Theorie war, sondern auch immer mehr Einzug in Praxis gefunden hat, dass wir Dinge gerade auch nicht mehr als gegeben hingenommen haben, wenn am Gehirn etwas nicht funktionierte. Mhm. Das ist, glaube ich, der Raum, der da gerade aufgestoßen ist, ja, der uns auch ermöglichen wird. Und ich glaube, dass deshalb von dem Thema Gehirn, und jetzt sind wir sind auf der Lernseite, also auf der Aktivseite, genauso wie auf der, sag ich mal, Passivregeneration. Regeneration ist nicht passiv, ja, aber vielleicht nicht so bewusst. Aber genau in diesen Themen, dass wir, wenn das in eine Leistungsfähigkeit gesetzt wird, tatsächlich auch andere Potenziale aktiviert werden können. Ja, weil also tatsächlich diese wirklich, die wahrhaftige Gestalt der Leistungsfähigkeit des Gehirns dahin zu bringen. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz schöne Zukunftsvision ist, die da hinten dran hängt. Und du mach mal bitte ganz konkret, weil ich glaube, das ist so wichtig. Wie würde sich zum Beispiel der Alltag deines Kindes ändern, wenn das Gehirn im Mittelpunkt steht?
Oh, beim Kleinkind kann man noch nicht so ganz gezielt mit Sinnensorganen arbeiten, es sei denn, eins ist ausgefallen oder hat Schwere. Aber der Alltag würde sein, wenig Schuhe, barfuß, würde eine Sache sein. Ja, also wenn wir wissen so viel über die Füße, wir wissen über Grounden, wir wissen über die Wichtigkeit, dass das Gehirn weiß, was am Boden passiert. Ja, je länger ich schuhfrei bin, desto besser geht's. Geht nicht in einen asphaltierten Wald, ja. Aber das wären Sachen, ja. Es würde viel mehr freies Spiel und Erfahren sein, weil das gibt's ja gar nicht mehr. Es gibt nur noch Playdates, es gibt nur noch geführtes Spielen, beaufsichtigtes Spielen. Und die Sinne werden von Kindern erst wirklich, wirklich genutzt durch Spiel und Neugier. Und nicht von mach das oder hier hast du den Raum, in dem darfst du, sondern exploring. Ja, das ist schon etwas, was wir irgendwie kreieren müssen, dass das wieder passieren kann. Unbeaufsichtigtes Spielen. Mhm. Es ist schwer, aber das wäre etwas für mein Kind. Ja. Und viel, viel, viel berühren. Viel berühren. Der Körperkontakt ist sicherlich eines der, und wir gehen jetzt noch gar nicht zentriert. Also wir arbeiten ja mit Bewegungssteuerung. Ich gehe in Technik. Welcher Arm muss wie wann sein? Aber wenn ich mit dem Kind arbeite, ja, so möchte ich einfach nur viel von allem und natürlich wie möglich.
Ja.
Ich glaube, darauf würde ich herunterschränken. Mhm. Ne? Und das ist immer weniger zurzeit, ja.
Ich finde das so unglaublich spannend, weil das tatsächlich, also das trifft auf Kinder zu, das trifft aber auch auf Erwachsene, ja, bei den Sachen zu. Und ich versuche gerade auch so ein bisschen die Kurve zu kriegen, weil ich glaube, wir zwei haben hier gerade ein Thema aufgerissen erstmal, ja, sind von ganz tief rein bis zu relativ oberflächlichen Sachen mal so drüber gewandert. Und ich glaube, es lohnt sich auch jeweils nochmal in den Abtrag einzelner Sachen, einzelner Systeme auf Dinge zu gehen, um es möglichst konkret auch zu halten. Davon bin ich natürlich auch immer ein Freund, weil ich immer den praktischen Nutzen versuche da. Also das liegt, glaube ich, dann in der Natur meiner Denke als Coach da drin. Auch, ja. Und ich befürchte oder nein, ich freue mich eigentlich darauf, dass fast kein Bereich davon unbehaftet bleibt. Ja. Das heißt, tatsächlich denken wir Bereiche ganz häufig separat. Und ich glaube aber, diese Integration des Körpers, des Gehirns, des Zusammenspiels kann auf alle Sachen übertragen werden und damit in diese Form der Wirksamkeit gesetzt werden und damit diese Ressource Gehirn tatsächlich genutzt werden und nicht so als en passant, das ist halt da. Ja. Mhm.
Und das macht das schon. Du musst nur trainieren, nur mehr trainieren, ne, die Technik einfach immer weiter verschleifen, dann wird das schon.
Aber das ist ja der Punkt, wo wir uns ganz häufig damit zufrieden geben, dass wenn alle über eine gleich niedrige Latte springen oder wenn wir uns damit zufrieden geben, dass wir nicht fragen, wie sieht's denn im Maschinenraum aus? Mhm. Das heißt, du hast ein Angebot, das wird aber du kontrollierst die Nutzung nicht darüber.
Ja, gut genug ist ganz oft auch im Spitzensport ganz, ganz schrecklich.
Ja, genau, aber das ist vielleicht ein Abtrag, wo man dann als also dieses Gut ist gut genug, da einfach weiter reinspringen kann. Ja. Ich finde das mega spannend, Lars. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du mich in diese Welt innerhalb dieses Jahres entführt hast. Ich wusste, dass da was ist, habe aber erst durch, sag ich mal, das physische Kennenlernen von dir, schnellere Wege da reingefunden. Ja? Auch deine Bücher zu kennen, zu lesen und auch verstanden zu haben, hat noch nicht dazu geführt, dass ich in eine Anwendung dessen kam. Und dafür sage ich ganz herzliches Dank. Es ist super spannend, eine ganz heiße Empfehlung, euch mit den Sachen von Lars Lienhardt auseinanderzusetzen. Und ich kann sagen, die Neuroathletik-Konferenz, vielleicht magst du da noch was zu sagen, die ist ja Anfang Oktober in Köln, ja?
Ja, genau.
Und da geht's nur um das Thema, da sind lauter Menschen da, die sich damit beschäftigt haben. Mach einfach mal.
Ja, genau. Erstmal, ich bin total froh, dass ihr aufmerksam, weil für mich ist das nicht selbstverständlich, das ist eine Ehre. Ich weiß, wer ihr seid, ich weiß, was Laura kann und ich weiß, wo es hingehen wird. Ja, und insofern ist das auch wirklich eine Ehre, euch da zu unterstützen und ich habe da wirklich, meine Leidenschaft ist im Sport. Aber ich schätze, das habt ihr gemerkt. Genau, wir haben Ausbildungskonzepte, aber wir haben auch eine Konferenz, die ist wirklich jetzt wirklich in diesem Bereich Neuroathletik. Also wie sind da, es sprechen Professoren, ne? Es kommt Per Mertesacker, es kommen ganz viele Leute aus der Praxis, es kommen verschiedene Olympiasieger, Olympiamedaillengewinner, aber auch ganz viele Leute, die mit Neuroathletik nur im Spitzensport arbeiten, die das auch wirklich intensiv über Jahre erfahren haben und berichten über verschiedene Themen. Das kann relativ spannend werden. Ja, es ist eine spannende Konferenz, weil wir echt Leute geschafft haben, zusammengefunden haben, ne? Die sich wirklich mit Leistungsoptimierung neurozentriert beschäftigen. Ja, und das ist im ersten Oktoberwochenende bei Lukas Podolski in der Kickerbase in Köln. Ein richtig schöner Ort. Und wenn Interesse habt, kommt vorbei. Wir freuen uns über jeden, der kommt und Interesse zeigt. Und es ist tatsächlich spannend.
Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute auch im Anschluss an unser Training für den Podcast zur Verfügung zu stehen. Und ich freue mich auch sehr auf die Neuroathletik-Konferenz Anfang Oktober, 5. 6. Oktober ist das in Köln. Mhm. Richtig?
Ja.
Kein Quatsch erzählt. Das ist die erste Folge des Kick-Ass Radio, Sportplatz, Gespräche für alle und keinen. Das heißt, wir wandern einmal quer durch den Gemüsegarten. Danke für den Deep Dive in die Neuroathletik innerhalb von 50 Minuten jetzt. Und ja, Lars, ich glaube, wir müssen noch eine weitere Folge, vielleicht sogar mit Laura aufnehmen. Und ja, vielen Dank, dass du Gast hier warst und ja, wünsche dir einen guten Heimreise.
Ja,
und
danke,
freue mich, dich im Oktober wieder zu sehen.
Ich freue mich. Gut.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, sag es gerne weiter und lass uns ein Abonnement da. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, lass uns es gerne wissen.